Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Corona wirkt sich auf die Karrierechancen von Frauen aus, etwa an den Hochschulen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir wollen wissen, wie es um den Ausbildungsmarkt steht, wenn die Konjunktur einbricht und Unternehmen kämpfen müssen, um über die Krise zu kommen. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Male jemanden, der forscht. Das war mal die Anweisung in einem Experiment aus den 50er Jahren für Kinder. Das Ergebnis: 99% malten einen Mann. Wie wäre das Ergebnis dieses Experiments wohl heute in Deutschland? Denn auch hier sind zumindest in den Führungsetagen an den Hochschulen vor allem Männer anzutreffen. Nur 25% der Professuren sind weiblich besetzt. Und diese fehlende Gleichberechtigung in der Wissenschaft lässt sich auch an anderer Stelle verdeutlichen, gerade jetzt in der Corona-Pandemie. Das Fachmagazin Nature berichtet aktuell von mehreren Studien, die zeigen, dass Wissenschaftlerinnen weniger publizieren als ihre männlichen Kollegen. Heike Mauer von der Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was lässt sich denn da ganz konkret beobachten, wenn es um die wissenschaftlichen Veröffentlichungen während der zurückliegenden Monate geht?
Das Fachmagazin Nature hat sich auf verschiedene Studien bezogen, die untersuchen, ob und wie sich die Publikationstätigkeit von Frauen vor und nach der Corona-Krise unterscheidet. Und die verschiedenen Studien kommen aber zu ähnlichen Ergebnissen, nämlich Frauen publizieren während der Covid-19-Epidemie etwas weniger, als sie das vorher getan haben. Da wir jetzt erst am Anfang der Epidemie stehen und wissenschaftliches Publizieren eine lange Vorlaufzeit hat, steht deswegen zu befürchten, dass sich dieser Gender Gap bei wissenschaftlichen Publikationen in Zukunft sogar noch verstärkt.
Im Moment ist das öffentliche Interesse an Medizin ja besonders groß und in den Medien treten vermehrt männliche Vertreter in Erscheinung mit ihren Veröffentlichungen zu Covid-19 zum Beispiel. Dabei wäre ja jetzt die Krisenzeit auch für Frauen ein gutes Zeitfenster, um auf sich aufmerksam zu machen oder sich zu profilieren.
Genau, also wir sehen, dass männliche Wissenschaftler die Debatte dominieren, obwohl es ja auch Virologinnen, Professorinnen der Virologie in Deutschland gibt, wie beispielsweise Marilyn Addo an der Universität Hamburg oder Sandra Ziesek an der Universität Frankfurt. Sie werden in der Öffentlichkeit aber anders wahrgenommen und sind auch nicht so präsent wie ihre männlichen Kollegen. Um zu verstehen, wieso das so ist, ist es meiner Meinung nach wichtig, sich nochmal anzugucken, wie war eigentlich die Lage vor der Corona-Pandemie. Und die Hochschulen sind auch vor der Pandemie eben schon durch Ungleichheiten gekennzeichnet. Das betrifft nicht nur Geschlecht, sondern auch Rassismus und die Reproduktion von Bildungsungleichheit qua Herkunft. Aber wir gucken jetzt eben mal genauer auf Geschlecht. Und da hatten Sie ja eben schon gesagt, nur jede vierte Professur ist mit einer Frau besetzt. In der Hochschulmedizin, die ich mir mit meinen Kolleginnen etwas genauer angeguckt habe im Land NRW in Nordrhein-Westfalen, ist die Situation besonders gravierend. 67% der Studierenden sind Frauen, sind Studentinnen. Der Professorenanteil liegt aber nur bei rund 21% in den Gesundheitswissenschaften und der Humanmedizin. Das heißt, dort ist nur jede fünfte Professur mit einer Frau besetzt.
Haben Sie denn auch herausfinden können, was die Studierenden, die Frauen davon abhält, weiterzukommen und wo sie an die gläserne Decke sozusagen stoßen?
Wir haben uns das angeguckt und haben festgestellt, dass man nicht sagen kann, dass ein mangelndes Interesse bei den Nachwuchswissenschaftlerinnen an einer Karriere in der Hochschulmedizin besteht. Unsere Befragung hat ergeben, dass die Nachwuchsmedizinerinnen ein hohes Interesse an Forschung aufbringen und sie eben durchaus Karriere machen möchten. Ihnen werden dabei aber Steine in den Weg gelegt von Seiten der Institution. Und einen Stein, das stellt die einseitige Zuweisung von Elternschaft an Frauen dar, haben wir herausgefunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unabhängig davon, ob die Frauen Kinder haben oder nicht oder ob sie einen Kinderwunsch äußern, den jüngeren Wissenschaftlerinnen in ihrem Arbeitsumfeld unterstellt wird, dass sie bald eine Familie gründen möchten oder werden und dann wenig Zeit und wenig Interesse für ihre Forschung und ihre Karriere aufbringen werden. Vaterschaft hingegen wird nicht als so ein Problem oder als ein Karrierehindernis dargestellt. Und das heißt für uns, innerhalb der Hochschulmedizin selbst herrscht ein Bild vor, dass wissenschaftliche Karriereambitionen eben mit Männlichkeit verknüpft. Das war schon vor Corona ein Problem, hat aber momentan eben möglicherweise noch fatalere Auswirkungen, weil ja eben Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Moment weggebrochen sind.
Haben Sie denn nicht nur erforscht und analysiert, wo diese Hürden, diese strukturellen Probleme liegen, sondern auch eine Idee, wie das aufgebrochen werden kann, wie das verändert werden kann?
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich die Institutionen ändern, dass man nicht automatisch davon ausgeht, junge Wissenschaftlerinnen werden irgendwann die Institution verlassen oder werden nicht mehr so engagiert dabei sein wie ihre männlichen Kollegen. Also dieser Kulturwandel in den Köpfen ist ganz wichtig.
Bedeutet aber auch, dass wir ein bisschen darauf hoffen müssen, dass es diesen Kulturwandel gibt? Oder gibt es klare Maßnahmen, die eine Hochschule betreiben kann, die Hochschulen betreiben können, um genau dieses Bild zu verändern?
Hochschulen haben ja einen gesetzlichen Gleichstellungsauftrag. Sie müssen sich darum bemühen und sie müssen Maßnahmen ergreifen. Und es werden ja auch Maßnahmen ergriffen. Da geht es ganz stark um Zugang zu Forschungszeit, aber auch Zugang zu bestimmten Forschungsinstrumenten. Das sind Dinge, wo ich sagen würde, dass das wichtig ist, dass das gemacht wird.
Trotzdem kann man ja sagen, diese Analyse, dass Frauen strukturell benachteiligt werden, diese Debatte darum führen wir jetzt seit Jahrzehnten. Aber es ändert sich nichts.
Das ist in der Tat irgendwie eine Befürchtung und Corona ist insofern nichts Neues. Das bedeutet aber ja trotzdem nicht zu sagen, dann ist es eben so, sondern sowohl vor als auch während der Corona-Pandemie, denke ich, ist es wichtig, da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir müssen aufpassen, dass sich Benachteiligungen nicht weiter fortschreiben oder sogar noch verstärken.
Und das haben wir an dieser Stelle mal getan. Das Geschlecht als Karrierehindernis an Hochschulen, besonders während der Krisenzeit, verstärken sich Probleme bei der Gleichstellung, sagt Heike Mauer von der Universität Duisburg-Essen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Weil Betriebe wegen Corona den Rotstift ansetzen, könnte es im Herbst deutlich weniger Ausbildungsplätze geben. Die Bundesregierung will gegensteuern und hat deshalb in ihrem großen Konjunkturpaket beschlossen, Betriebe, die weiterhin ausbilden, die sollen eine Prämie erhalten, ein Anreiz, der aber Auszubildenden erstmal wenig hilft, die bei Unternehmen in die Lehre gegangen sind, die jetzt wegen Corona unter die Räder gekommen sind. Mathis Jungblut hat eine Azubi getroffen, die plötzlich ohne Betrieb dastand.
Dann habe ich mich selber mit der IHK in Verbindung gesetzt und gefragt, was das für eine E-Mail ist, die ich bekommen habe. Und dann haben die mir gesagt, dass mein Chef uns gekündigt hat. Und das hieß für mich dann eigentlich nur noch, dass ich mir schnellstmöglich was anderes suchen muss.
Lina Rather ist Reisekauffrau in Ausbildung. Angefangen hat sie in einem Reisebüro in Köln. Dann kam Corona und die Insolvenz ihres Betriebes. Von jetzt auf gleich musste Rather ihre Ausbildung abbrechen, weil ihr Arbeitgeber sie im April nicht mehr bezahlen konnte. Sie versuchte, ihre Ausbildung bei einem anderen Reisebüro fortzusetzen, zunächst ohne Erfolg.
Es sind ja wenig Stellen ausgeschrieben gewesen überhaupt. Und kam ja dann noch diese Corona-Situation dazu, was das alles ja noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und ich habe dann aber einfach mal so auf Verdacht einige Reisebüros angeschrieben, habe aber am Anfang bestimmt 20, 30 Absagen bekommen, dass einfach nicht geht, dass sie die nächsten 2 Jahre planen, keine Azubis mehr einzustellen, aufgrund von der Corona-Situation.
In solchen Fällen rät die Industrie- und Handelskammer, sich schnell bei der Agentur für Arbeit zu melden, aber auch bei den Kammern selbst, sagt Carsten Berg, zuständig für die Ausbildung in der Industrie- und Handelskammer Köln.
Sobald ich die Mitteilung bekomme, das Unternehmen kann mich nicht weiter beschäftigen aufgrund einer Insolvenz, lohnt es sich, den Kontakt zur regionalen Industrie- und Handelskammer aufzubauen, weil wir können hier über unser großes Netzwerk auch unterstützend helfen und eingreifen, was die Suche nach einem neuen Ausbildungsbetrieb angeht. Denn die Möglichkeit ist immer da, dass absolvierte Ausbildungszeiten und Inhalte 1:1 angerechnet werden können.
Lina Rather hat schließlich ein Reisebüro aus Leverkusen gefunden, das sie übernommen hat. Solche Unternehmen bekommen künftig eine Übernahmeprämie, wenn sie Azubis von insolventen Betrieben aufnehmen. Festgelegt ist das im neuen Corona-Konjunkturpaket, das die Bundesregierung gestern beschlossen hat. Das Ziel? Die Corona-Krise darf nicht zur Ausbildungskrise führen. Aktuell ist die Situation offenbar regional sehr unterschiedlich. Eine Umfrage des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags zeigt, jeder dritte Ausbildungsbetrieb sieht sich dort gezwungen, die Lehre ganz oder teilweise auszusetzen. Für den Kreis Köln kann Carsten Berg diese Entwicklung nicht bestätigen.
Die Anzahl der Verträge, die vorzeitig gelöst worden sind, absolut unauffällig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wo wir noch keine Corona-Krise hatten. Starke Zurückhaltung noch in den Unternehmen, neue Ausbildungsverhältnisse abzuschließen für den Beginn in 2020. Wir stellen fest, die Unternehmen sind zurückhaltend bei der Neueinstellung von Azubis, halten aber auch an vorhandenen Kapazitäten fest.
Berg macht auf ein sich abzeichnendes Problem aufmerksam. Viele Unternehmen könnten Ausbildungsplätze streichen. Der Lehrstellenmarkt könnte drastisch schrumpfen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hatte Anfang Mai von einem Minus von 8% bei den bereitgestellten Ausbildungsplätzen im Vergleich zum vergangenen Jahr gesprochen. Um der Entwicklung entgegenzusteuern, hat die Bundesregierung im aktuellen Konjunkturpaket eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 Euro für jeden abgeschlossenen Ausbildungsvertrag festgelegt. Für jeden Platz, der zusätzlich geschaffen wird, bekommen die Unternehmen 3.000 Euro. Doch Prämien alleine lösen das Problem nicht, sagt Carsten Berg von der IHK Köln. Ein weiteres Problem: Die Schüler der Abschlussklassen, die jetzt eine Ausbildung anstreben, haben derzeit kaum Chancen, sich beruflich zu orientieren.
Sämtliche Messeformate, Azubi-Speed-Datings, die sonst um diese Jahreszeit laufen würden, dürfen nicht stattfinden. Und die Unternehmen haben es jetzt ungleich schwieriger, diese Ausbildungsplätze an den Mann und die Frau zu bringen.
Für Lina Rath stellt sich dieses Problem nicht mehr. Sie hat ein neues Unternehmen gefunden, in dem sie ihre Ausbildung abschließen möchte. Zunächst arbeitet sie dort im Rahmen eines Praktikums mit. Ab August kann sie ihre Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr fortsetzen.
Wie wichtig Schule als Teil unseres Alltags in Familien ist, haben wir alle in den zurückliegenden Wochen deutlich zu spüren bekommen und gelernt. Das gilt natürlich auch für Kinder mit Handicap. Aber gerade deren Bedürfnisse sind, so empfinden es die betroffenen Familien, vielfach vergessen worden. Bis heute existiert kein schlüssiges Konzept, wie Kinder mit Behinderung zurückkommen können in Kitas oder in den Unterricht. Und das führt in vielen Fällen dazu, dass sie erstmal weiter zu Hause bleiben. Für die Familien ist das eine enorme Belastung und Teilhabe bleibt dabei vollkommen auf der Strecke, wie Ina Rotscheid an einem Beispiel zeigt.
Ja, zähl mal durch.
Lucia und ihre Mutter sitzen am Wohnzimmertisch und üben Zahlen. Leicht fällt der 10-Jährigen das nicht, aber sie ist mit großer Konzentration bei der Sache.
Und gehst du gerne zur Schule?
Ja.
Und was machst du am liebsten?
Arbeite.
Was arbeitest du denn dort?
Lernen?
Das Mädchen mit den blonden Haaren sitzt im Rollstuhl. Sie ist geistig behindert, das Sprechen fällt ihr schwer. Lucia hat eine infantile Zerebralparese und braucht Hilfe bei fast allem. In den letzten Wochen war Mutter Helena alles gleichzeitig, Lehrerin, Therapeutin, Pflegerin.
16 Stunden, wenn sie in der Schule ist, dann habe ich nur 16 Stunden Pflege, sondern ich hatte eben 24 Stunden Pflege. Und dann nebenher noch arbeiten und unterrichten, das war also, ja, irgendwann kann man nicht mehr.
Helena heißt in Wirklichkeit anders, aber sie möchte ihren Namen nicht im Radio hören. Als im Mai in Nordrhein-Westfalen schrittweise die Schulen wieder geöffnet wurden, fieberte auch ihre Familie dem Unterrichtsbeginn entgegen.
Kurz vor Schulöffnung, das war ja am 10. Mai, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir einen Anruf bekommen von der Schulleitung. Und dann war ich erstmal sehr, sehr niedergeschlagen, als ich hören musste, dass es erstmal darum geht, ob wir unser Kind zu Hause behalten.
Eva-Maria Thoms hat in den letzten Wochen von vielen solcher Fälle gehört. Sie ist Vorsitzende von Mittendrin e.V., ein Verein, der in Köln Eltern behinderter Kinder berät.
Vor 4 Wochen hat die Wiederöffnung der Schulen begonnen. Und dann kamen plötzlich auch Eltern, die sagten, ja, unsere Klasse ist eigentlich dran, aber mein Kind soll nicht kommen, weil mein Kind eine geistige Behinderung hat und die Lehrer sagen, das könne die Regeln nicht einhalten und deswegen dürfe es jetzt nicht zur Schule kommen.
Elternvereine aus anderen Städten berichten Ähnliches. Da sollen Kinder und Jugendliche mit Behinderung bis zu den Sommerferien nicht zurück in ihre Schulen. Sie werden aus dem Klassenverband genommen und gesondert behandelt oder einfach nur betreut statt unterrichtet. Die NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer von der FDP weist das zurück. Man habe bei den Öffnungsplänen für die Schulen stets Kinder und Jugendliche mit Behinderung mitgedacht.
Dass wir aber sofort auch gesagt haben, im Rahmen eines Stufenplans entsprechend hier alle Schülerinnen und Schüler wieder an die Schulen zu holen, im Rahmen von Schulen des gemeinsamen Lernens, aber auch Förderschulen. Und dass wir dann nochmal ausgiebig mit den Beteiligten gesprochen haben, was den Förderschwerpunkt geistige und körperliche und motorische Entwicklung anbelangt.
Als Förderschulen für geistige und körperliche Entwicklung im Mai zunächst geschlossen blieben, herrschte bei vielen Familien Verunsicherung. Auch hier wurde mit dem Infektionsschutz argumentiert. Eva-Maria Thoms vom Verein Mittendrin wundert sich jedoch, warum man nicht früher angefangen hat, Konzepte zu entwickeln.
Sich jetzt auf die Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu fokussieren und zu sagen, die müssen draußen bleiben, weil sie die Regeln angeblich pauschal nicht einhalten können, ist zutiefst diskriminierend und im Übrigen auch falsch. Also die Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, die ich so kenne, da gibt es eine ganze Menge, die achten stärker auf Regeln, als ich das tue.
Du darfst jetzt endlich zur Schule. Toll, oder? Ja. Freust du dich auf die Schule?
Die 10-jährige Lucia schaukelt mittlerweile in einem Hängesessel im Wohnzimmer der Familie. Sie ist zufrieden. Seit vergangener Woche darf sie endlich wieder zur Schule, wenn auch nur einen Tag in der Woche. Zu verdanken hat sie, dass ihre Mutter die nicht locker ließ und schließlich den Behindertenbeauftragten einschaltete. Dass sie das erkämpfen musste, enttäuscht sie jedoch maßlos, denn die Schule ihrer Tochter wirbt mit Inklusion, ist eines der Vorzeigeprojekte der Stadt Köln.
Das ist einfach kränkend auch. Das hat mein Vertrauen wirklich erschüttert.
Bildungsexpertin Thoms sieht dahinter ein politisches Problem. Schwarz-Gelb habe in NRW einfach in den letzten Jahren keinen ernsthaften Willen zur Inklusion erkennen lassen, sagt sie.
Ich würde mir von jedem Schulminister oder jeder Schulministerin wünschen, dass das Ziel der inklusiven Bildung, das ja politisch beschlossen worden ist, offensiv vertreten wird. Nicht nur mal bei einem kleinen Beitrag auf der Didakta, sondern öffentlich und immer wieder, dass das die Zukunft der Bildung ist, die inklusive Bildung.
Plötzlich ganz ohne Hilfe. Familien mit Behinderten in der Pandemie. Ein Beitrag war das von Ina Rotscheid. Die inklusive Bildung, die setzt hierzulande auch auf Schulassistenz. Also Menschen, die Kinder zusätzlich unterstützen beim Lernen in der Schule. Während der Schulschließungen jetzt hatten einige Familien dann die Idee, die Schulassistenz könnte doch zu ihnen nach Hause kommen und dort beim Zuhause-Lernen helfen. Aber das haben viele Kommunen nicht mitgemacht, die Schulbegleiter ja bezahlen. Kai Paklepper von der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. beschäftigt sich unter anderem mit der Schulassistenz. Und ich wollte von ihm wissen, wie die Kommunen ihre Weigerung denn begründet haben.
Das ist so, dass wir sagen, die Leistung wird nicht erbracht. Das heißt, die Leistung Schulbegleitung ist halt eine Leistung, die in der Schule erbracht wird. Da wird das Lernen unterstützt. Dafür wurde ein Bedarf festgestellt. Und die Begründung ist häufig die, dass der Schulbegleiter ja nicht in der Schule ist und dort das Lernen nicht unterstützt. Also deshalb das auch nicht bezahlt wird.
Jetzt soll es an den Schulen, so jedenfalls die Hoffnung, wenn die Ansteckungszahlen mit Covid-19 bleiben wie bisher, nach den Sommerferien dann im Regelbetrieb weitergehen. Gibt es da ein Konzept für die Schulbegleiter bundesweit?
Na, es gibt kein bundesweites Konzept. Das gibt es ja sowieso nicht für Schulbegleitung, sondern es gibt immer Konzepte für Schulbegleitung, die sich an den Bedarfen der konkreten Schülerinnen und Schüler orientieren. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, welche Ausstattung die Schule grundsätzlich hat. Wie viele Lehrkräfte in der Klasse sind, ob doppelt gesteckter Unterricht ist, wie überhaupt unterrichtet wird. Das sind ja Rahmenbedingungen, die einfach auch beeinflussen, wie Schulbegleitung erbracht wird. Und dementsprechend passt sich das Konzept an und dementsprechend natürlich auch das Hygienekonzept. Und insofern gibt es keine übergreifenden Konzepte.
Es gibt aber auch krasse Fälle an Schulen, wo die jeweils entscheiden müssen, wie sie das handeln mit Kindern, die mit Handicap an die Schule wollen. Es gibt einen besonders krassen Fall, der an sie herangetragen wurde aus Hamburg.
Ja, dort war die erste Idee, in einer inklusiven Klasse um die Sicherstellung der Abstandsregeln und um die Sicherstellung, dass das Infektionsrisiko möglichst gering ist, haben die entschieden, dass die Kinder mit Beeinträchtigung in einen anderen Raum unterrichtet werden, mit Sichtkontakt zu den anderen, dass sie mitkriegen, was der Rest der Klasse macht. Das heißt, tatsächlich eine Separierung vorgenommen. Das ist total schwierig, weil das natürlich die Kinder in eine Sonderrolle drängt, noch viel mehr, als sie sowieso schon haben. Also die Bedingungen für Inklusion quasi unmöglich macht.
Was bedeuten dieses Beispiel, aber auch alles, was Sie in den letzten Wochen so gesehen haben, wenn es um das Wiederhochfahren des Schulbetriebs geht, was bedeutet das für die Inklusion in Deutschland?
Inklusion braucht gesellschaftlichen Rückhalt. Inklusion ist etwas, was die Gesellschaft aktiv will und wollen muss. Und aktuell gibt es eine Verschiebung der Prioritäten. Viele schauen halt zuerst auf den Kern, dass gesellschaftlichen Prozesse funktionieren. Dabei geraten halt die aus dem Blick, die sowieso schon immer Schwierigkeiten haben, in den Blick zu kommen. Das heißt, über Jahre wurde um Aufmerksamkeit für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigung gekämpft. Jetzt in der Diskussion kommen sie nur ganz wenig vor. Es ist jetzt total wichtig zu zeigen, wo die Bedarfe von Menschen mit Behinderung, von Kindern mit Behinderungen sind, was die brauchen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Es besteht tatsächlich das Risiko, dass die Kinder mit Behinderung, Menschen mit Behinderung und ihre Familien zu Verlierern der Krise werden. Das ist natürlich auch eine Chance. Da jetzt vieles neu geregelt wird, kann man jetzt natürlich auch Dinge, die vorher nicht so gut geklappt haben, besser regeln. Dafür müssen aber die Bedarfe klar sein und dafür braucht es eine starke Stimme der Menschen mit Behinderung.
Nun ist es aber so, dass zum Beispiel, wenn es um eine starke Stimme und eine Einheit geht, wir die bei den Schulbegleitern zumindest nicht haben. Wir haben gerade gehört, jedes Land entscheidet da selbst, beziehungsweise jede Kommune oder sogar jede Schule. Und die Schulbegleiter sind auch nicht besonders gut aufgestellt. Es fehlen teilweise Tarifverträge und es gibt keine Interessenvertretung. Wird es also die Schulbegleiter, so wie wir sie bisher erlebt haben, nach der Krise weitergeben aus Ihrer Sicht?
Ja und nein. Also es wird Schulbegleitung als Anforderung an Schule so lange geben, solange es kein inklusives Schulsystem gibt, was die Bedürfnisse von Kindern mit Beeinträchtigungen von vornherein mitdenkt. Die prekäre Situation, die Sie beschreiben, liegt ja eben auch daran, dass es nur kurzfristige Bewilligungen für Schulbegleitung gibt. Das heißt, es wird für ein Schuljahr der Bedarf festgestellt und nicht darüber hinaus. Das macht langfristige Planung und langfristige Mitarbeiterbindung total schwer. Und aktuell ist der Markt heiß umkämpft, wenn es um Fachkräfte geht, wenn es um Menschen geht, die im sozialen Bereich arbeiten. Viele Mitarbeitende in den Schulbegleitungen, die jetzt vielleicht gerade nicht eingesetzt wurden, haben sich anders orientiert oder orientieren sich anders. Die Gefahr besteht, dass das System eben nicht so schnell wieder hochfahren kann, wenn der Regelbetrieb wieder angeht, weil es einfach keine Menschen gibt, die diese Aufgaben übernehmen.
Beim Hochfahren des Schulbetriebs dürfen die Kinder mit Beeinträchtigungen nicht vergessen werden. Das sagt Kalper Klepper von der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Und wo wir gerade beim Wiedereinstieg in den Schulbetrieb sind, passen die Entwicklungen aus NRW heute dazu. In Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 15. Juni die Grundschulen wieder im Normalbetrieb laufen, ohne Abstandsregelungen und in voller Klassenstärke. Allerdings sollen die Kinder nur mit Mitschülern aus ihrer eigenen Klasse zusammen sein. Sachsen hatte dieses Modell schon im vergangenen Monat eingeführt. In NRW gibt es dagegen heftigen Protest, etwa von Schulleitungen, die gerade erst den Schichtunterricht in kleineren Gruppen ans Laufen gebracht hatten und jetzt ihre ganzen Pläne wieder neu aufstellen müssen. Und das gerade mal 2 Wochen, bevor dann die Sommerferien anfangen. Der Verband Bildung und Erziehung, VBE, findet das fahrlässig. Vorsitzender Udo Beckmann sagte, die Schulen zu öffnen sei ein Spiel mit dem Feuer. Das war Campus und Karriere mit Stefanie Gebert. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und will noch hinweisen auf die Sendung morgen, wo wir Ihre Erfahrung haben möchten mit dem Homeoffice. Was können wir für den Büroalltag daraus lernen, wenn jetzt alle von zu Hause gearbeitet haben? Schreiben Sie uns campus@deutschlandfunk.de. Morgen bei uns das Thema Homeoffice ab 14:10 Uhr.